bin da auch gern so jemand, der tagesaktuell als Komponist reagiert. Und dann bleibt das hängen und beschäftigt mich dann sehr lange. Und dieses Stück hat mich jetzt 1,5 Jahre beschäftigt, von Beginn bis jetzt zur Uraufführung. Und ich habe mich rückwärts gearbeitet, weil ich wusste, die Ereignisse in Syrien zum Beispiel sind nicht mit dem Schlussstrich des Stückes eingefangen. Ich habe das liegen gelassen einfach und gewartet, was passiert, ja, mit dem Stück und mit mir und mit der Welt. Und habe dann ganz konkret reagiert und musste in diesem Stück jetzt, in dieser Arbeit, immer direkter werden mit dem Kenntlichmachen des Materials.
Also die Partitur, die mir noch vorliegt als Redakteurin, ist ja auch gar nicht mehr die, die jetzt die wirkliche Partitur ist, weil immer noch Bausteine, Ebenen dazugekommen sind. Meinen Sie das mit Kenntlichmachen?
Genau. Also zum Beispiel einen Text, der den Anstoß für dieses Stück gab, den hatte ich ursprünglich nur als Motto, als verstecktes Motto für maximal fürs Programmheft vorgesehen. Und dieses Motto, was ursprünglich eigentlich versteckt war, ist jetzt Dreh- und Angelpunkt und Gravitationszentrum dieses Stückes geworden. Dadurch, dass ich eine syrische Künstlerin, eine Sängerin gebeten habe, dass sie diesen Text spricht im Werk.
Jetzt auf Deutsch oder Deutsch und Arabisch?
Genau, Deutsch-Arabisch, sodass also dieser Untertitel des Werkes, Safhaki, auch deutlich noch einmal erklärt wird und die Bedeutung, die Mehrschichtigkeit dieser Titelbedeutung dann auch zum Tragen kommt. Also einerseits heißt der Safhaki im Arabischen Lüge oder er lügt Wörter in die Luft. Ja. Wörter sind bedeutungslos, ja, im politischen Sinne. Und andererseits sind für mich natürlich Worte in die Luft, hat meine Konnotation ist ganz anders. Ich habe da durch meine Gebärdensprache, Muttersprache, Heimat, sehe und lese ich das ganz anders und habe das verwandelt, habe also behauptet, unsagbare Dinge können nur durch die stärkste Sprache der Welt dargestellt werden und das ist die Gebärdensprache der Gehörlosen. Es gibt keine stärkere Sprache. Und kombiniere also diesen Text des syrischen Dichters mit einem Gedicht von mir, was in Gebärdensprache gesprochen wird. Das alles findet dann auch im Chor statt. Der Chor singt dieses Gedicht, der Chor gebärdet dieses Gedicht oder ruft eigentlich mehr. Und David Moss, unser Solist, auch. Es gibt dann Vernetzungen und Verflechtungen und Überlappungen, sodass eigentlich nur deutlich werden soll, wie wichtig und wertvoll ist Sprache.
Sind Sie ein Übersetzer? Ist das Ihr eigentlicher Beruf?
Ich bin ein Erzähler und mich interessieren auch Übersetzungen. Ja, also Übersetzungen im Sinne von, wenn also Brahms zum Beispiel sagt, durch meine Musik spreche ich, so kann das 100% von mir sein, weil ich finde nicht die richtigen Worte im wirklichen Leben über das, was ich erzählen will. Und da sind mir dann Klänge und Rhythmen und Musik und Bewegungen im Raum und Gebärdensprache viel näher. Und mich interessiert aber das Spannungsfeld zwischen diesen Rückverwandlungen und Vorverwandlungen und wieder Rückverwandlungen. Da heraus entsteht eine bestimmte Kraft und eine bestimmte Poesie.
Hat das auch mit Kontrast, mit Konfrontation zu tun? Ich habe den Eindruck, dass es sehr verschiedene Elemente in dem Stück gibt, zum Teil gleichzeitig, aber auch nacheinander sortiert. Also diese allein schon mal, wenn man die Bewegungsarten anguckt, es gibt diese wahnsinnig schnellen Bewegungen über alle Seiten bei den Streichern, so an der Grenze des physisch Realisierbaren. Und dann gibt es diese ganz ruhigen, flächigen Chorpartien. Da hatte ich das Gefühl, da soll was aufeinander prallen.
Also da gehe ich ganz ohne Plan, ganz naiv ran. Und ab einem bestimmten Punkt sagt mir auch die Musik, die dann langsam wächst, wohin. Das ist so ähnlich vielleicht wie bei einer Radierung. Man entwirft erst einmal eine Grundlage und nimmt dann Dinge weg. Ja, hier habe ich das so gemacht, dass ich eine Grundlage entwickelt habe und habe dann hinzugefügt, Stück für Stück, bis zum Anfang des Stückes. Ich wusste im letzten Oktober noch nicht, wie das Stück anfangen soll. Das ist wirklich erst in der Zusammenarbeit dann entstanden. Und da bin ich eben ganz weit weg von diesem Werkbegriff oder von der Autorenschaft des letzten oder vorletzten Jahrhunderts. Das sind alles Dinge, die mich nicht die Bohne interessieren.
Ist das Stück dann überhaupt fertig oder kann das auch nochmal anders werden?
Meine Stücke sind nie fertig. Die sind also bei jeder Probe, ob jetzt mit 20 Jahre alten Stücken oder mit ganz neuen, begegnen mir Menschen. Und ich fange immer wie so ein Feinstaubfilter die Ideen und die Biografien dieser Menschen, mit denen ich arbeite, auf und stecke das dann wieder zurück in die Musik. Also es wird kaum ein Stück, wenn ich dabei bin bei den Proben, so nochmal wiederkommen, wie es in der Gestalt ist, wie es da steht. Das ist auch etwas, was mich nicht interessiert. Es muss sich bewegen, es muss aktuell bleiben, es muss aktualisiert werden. Die Grundfolie, die Grundlage, die, sagen wir mal, das Kraftfeld muss natürlich bleiben. Ja. Aber wichtige Details verwandeln sich im Laufe der Jahre aufgrund der äußeren Bedingungen.
Wie war das jetzt in diesem Stück ganz konkret? Also wir sprechen jetzt miteinander, nachdem mal die meisten der Beteiligten, die beiden syrischen Solisten haben wir noch nicht dabei, das hat visatechnische Gründe, aber die meisten der Beteiligten jetzt zusammengekommen sind, das war auch ihr Wunsch, sie haben gesagt, erstmal gucken, wie das alles überhaupt zusammen sich fügt. Also kann man sagen, das Stück erklärt sich auch Ihnen selber erst so im Verlauf der Proben, so wie es, ob es funktioniert oder nicht, und wird dann im Zweifelsfall noch alles umgeschmissen?
Das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ich habe das, was ich gut kann, ist mir etwas einbilden. Ich habe eine sehr starke Imaginationskraft. Das hängt auch mit meiner Muttersprache zusammen. Das ist eine visuelle Sprache. Wenn ich einen inneren Monolog mit mir habe, ja, oder ich entwerfe einen Brief im Innern mit meiner stillen, stummen Stimme, dann passiert das in Gebärden, also das ist ein visueller Akt. Ja. So ähnlich wie Menschen ja auch nachdenken und dann eine Stimme haben dabei, ohne dass die laut wird nach draußen. Ne. So ist das bei Menschen, die mit Gebärdensprache groß werden, einfach sind das platt gesagt 2 oder 4 oder 12 Hände, die dann den Text gebärden. Das heißt, ich habe eine, ich würde das mal so sagen, einen sehr stark ausgebildeten Muskel, was die Imagination auch von Klängen betrifft. Das ist aber auch der Hauptberuf eines jeden Komponisten. Klänge imaginieren, vorstellen. Und da ich auch durch meine Musik immer erzähle, geht diesem Prozess wirklich immer auch ein Gebärdenakt voraus. Und weil ich das jetzt schon 25 Jahre mache, ich weiß ja, was ich sagen möchte. Und ich weiß auch, wie ich das machen möchte. Ich weiß nur nicht, ob zum Beispiel so ganz bestimmte Schnittstellen im Werk oder die große Entwicklung von Anfang bis Ende so aufgehen und funktionieren. Das sind Dinge, die passieren dann während der Proben. Dynamische Entwicklung, Tempoentwicklung. Ich schäme mich auch nicht, dann 4 Seiten rauszunehmen, weil ich merke, die sind zwar richtig, aber nicht heute, hier und jetzt. Und dann weg.
Wie wichtig ist dann der Moment des Konzerts?
Also das ist schon so, glaube ich, dass Künstler, die also im darstellenden Beruf arbeiten, so wie auch eben Komponisten zum Teil, vor allem aber auch Musiker und Sänger, die sind wie Leistungssportler. Sie sind zielorientiert auf diesen einen Tag, also aufs Konzert oder auf den Wettbewerb, auf den Wettkampf und auf den Moment, wo es kein Zurück mehr gibt, ja, und wo man sich fallen lassen muss, hochkonzentriert. Ich erlebe das immer als was ganz Schreckliches, weil man natürlich gar nicht mehr helfen kann und andererseits eben auch was ganz Tolles. Ich habe durch diesen Prozess zum Beispiel in Musik arbeiten, mit Musikern arbeiten zu dürfen, auch ganz viel Vertrauen gelernt. Also ich war früher so nicht so ein vertrauensvoller Typ. Und also dass ich bei mir erkenne, auch das Verantwortung weggeben können, ja. Das ist ja auch ein Reifungsprozess und das mag ich, dass das in Musik passieren kann, dass auch die Musiker spüren, es ist ihr Stück, es ist ein Geschenk, das gehört jetzt euch. Und das ist auch so ein Abnabelungsprozess, weil man fühlt sich auch immer wie ein Elternteil mit so einem großen Werk. Ja? Und jeder, der Kinder hat, weiß auch, wie schwer das ist, wenn man daran denkt, irgendwann sind die groß und dann gehen die. Ja? Aber das muss sein und ich denke, so wie mit Glenn Gould, wenn der seine Aufnahmen fertig hatte, geht. Aber benehmt euch.
Aber Sie geben den Ausführenden, den Musikern, denen das Stück dann für den Moment der Aufführung gehört, Sie geben denen natürlich einiges mit, nicht nur Noten, nicht nur Spieltechniken, sondern so klang es auch in Ihrer Ansprache vor den Musikern, es soll auch eine bestimmte Haltung dabei sein, oder? Was wünschen Sie sich als Haltung?
Dass es, glaube ich, so um das Existenziellste geht, was man als Musiker machen kann. Die Welt der Klänge entstehen lassen und die kann ja nur so stark wirken, weil sie gleich wieder verschwindet. Und das Publikum muss dann den Imaginationsprozess anfangen, das Memorieren, das Begreifen, das Berührtwerden. Das sind Dinge, die für mich ganz wichtig sind, dass Musiker in dem Moment, wenn meine Musik erklingt, das Existenziellste machen, was es gibt. Und da sind wir ganz schnell beim Inhalt dieses Werks zum Beispiel. Für mich ist diese Arbeit eben auch eine Art Straßenmusik oder eine Art Protestmusik, eine Art aufzustehen und zu sagen, empört euch. Und so muss das klingen für mich. Ja, es muss eine Protestmusik sein. Bei aller Poesie, bei aller Fragilität und Schönheit wird ja genau Schönheit und Fragilität und Langsamkeit und Transparenz bedroht. Immer wieder. Und wenn ich mir vorstelle, es sterben jeden Tag da Dutzende Kinder in Syrien, nur weil ein Irrer Bomben schmeißt und weil alles fallen gelassen wurde an Gemeinschaft, an Idee, wir sind ein Volk und wir haben Mütter und Kinder und wir sind stolz und müssen die behüten und groß werden lassen. Da passiert das Gegenteil, wenige Flugstunden von hier entfernt. Und davon handelt das Stück eben auch. Ja. Es handelt davon, dass man sagen muss, was zu sagen ist. Ja. Und das geht durch Musik eben besonders gut, weil Musik hat einen anderen Ton als das, was man aus dem Fernseher hört oder in Zeitungen oder im Radio zu lesen oder zu hören bekommt. Musik erzählt ganz direkt, ganz emotional, ganz wahr.